Wir hatten betroffene Männer mit Hämophilie, wir hatten Frauen, meistens Mütter, aber wir hatten noch nie einen Mann, der keine Hämophilie hat.
Hier sind Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben unser Format ja so ein bisschen geändert, haben mittlerweile sehr viele Gäste auch gehabt. Wir hatten betroffene Männer mit Hämophilie. Wir hatten Frauen, meistens Mütter, aber wir hatten noch nie einen Mann, der keine Hämophilie hat.
Richtig, wir haben uns bisher damit tatsächlich nicht auseinandergesetzt, was passiert oder wie geht es den Ehepartnern, also dem Vater der betroffenen Kinder. Oder nicht, wie geht es ihm, aber wir haben noch nie mit ihnen richtig gesprochen. Also wir hatten noch nie jemanden als Gast.
Und wir hatten in Folgen, da kann ich mich dran erinnern, ganz zu Anfang, das diskutiert, dass so ein Kind mit Hämophilie einfach plötzlich in so eine Familie reinkam, ohne dass das vorher bewusst war oder nie thematisiert wurde. Und das dann oft für die Männer schon ein Schock war und teilweise auch zu, ich sag mal, unguten Familiensituationen geführt hat.
Na, weil die erste Frage, die mir von den Vätern gestellt worden ist, wenn die Erkrankung nicht in der Familie bekannt gewesen ist, kann mein Sohn Fußball spielen? Das war immer die allererste Frage, die mir gestellt worden ist. Und die Frage habe ich grundsätzlich mit Ja beantwortet. Und das Wie, habe ich gesagt, besprechen wir dann zu gegebener Zeit. Aber ich habe es grundsätzlich immer mit Ja beantwortet. Das war ein wichtiges Thema. Du siehst ja, Weltmeisterschaft,
Ja.
alles dreht sich um Fußball.
Ja, aber ich glaube, momentan ist gar nicht mehr so wichtig, Fußball zu spielen. Es gibt bessere
Das
Sportarten
glaube
für
ich auch.
Deutschland zumindest, ja.
Genau.
Aber das ist ein Thema, über das ich nicht reden möchte.
Gut.
Und aber es kann vielleicht den Eindruck erwecken, dass es allen Familien schlecht geht, die ein Kind mit Hämophilie haben, aber wollen heute mal die andere Seite zeigen.
Genau, wir haben eine Familie, wo die Erkrankung Hämophilie in der Familie bekannt ist und zwar sehr wohl bekannt ist. Samantha und Stefan, herzlich willkommen.
Ja,
Herzlich
danke für die
willkommen.
Einladung.
Dankeschön.
Schön.
Bei euch war es ja ganz anders, ne? Also bei euch war das ja von Anfang an bekannt, dass diese Erkrankung irgendwo in der Familie schwirrt.
Genau, also bei uns in der Familie war das so, dass mein Onkel erkrankt war. Das wurde bei uns als komplett normal behandelt. Also für mich war das einfach so. Es gab für mich kein großes Aufsehen darum, wenn er was hatte, hat er sich gespritzt und gut war. Und irgendwann kam dann halt raus, dass auch Frauen betroffen sein könnten. Dann sind wir ins Gerinnungszentrum, haben mich und meine Schwester testen lassen. Und dann kam halt raus, meine Schwester hat es nicht, ist keine Kondukteurin, ich bin Kondukteurin. Und ja, dann war das für mich einfach Tatsache und ich habe mir da überhaupt keine Gedanken mehr drüber gemacht. Erst als dann das Thema aufkam, dass ich ein Kind kriegen sollte, kam dann das Thema auf, ja, wird das Kind denn erkrankt sein oder nicht? Als ich dann erfahren habe, dass ich mit einer Tochter schwanger bin, dann war das Thema für mich gegessen, weil wenn wäre sie Konduktorin, ich habe ein sehr gutes Leben, ich habe keine Probleme oder nur wenig Einschränkungen. Und daher.
War das eigentlich gar nicht, ne, war das gar nicht so richtig aktuell, das Thema, ne, muss
Genau,
man
also
sagen, ne? Das war gar
das
nicht da.
Thema war für mich dann gegessen sozusagen. Und ich dachte mir, gut, dann hast du jetzt eine Tochter, wenn sie Konduktorin ist, ist das nicht schlimm. Ja,
Und gut ist.
genau.
Ja.
Später ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen, beziehungsweise wir haben erfahren, dass es ein Junge wird. Dann kam das Thema auf, wird er Hämophilie haben oder nicht? Für uns war ganz klar, selbst wenn er Hämophilie haben wird, ist das kein Problem. Wir werden das irgendwie hinkriegen. Ne?
Genau.
Stefan, jetzt gucke ich dich an sozusagen. Wie war das denn für dich?
Erstmal, also ich hatte mich vorher natürlich noch nie mit dem Thema irgendwie beschäftigt. Ich meine, ich wusste, dass es eine Bluterkrankheit gibt.
Und du kennst auch den Onkel.
Genau, ich kenne auch den Onkel, aber so richtig zur Sprache gekommen ist das dann tatsächlich erst mit der Schwangerschaft, also als du mit unserem Sohn schwanger gewesen bist. Und dann haben wir erstmal in der Familie darüber geredet. Ich glaube, deine Mutter war es damals, die gesagt hat, habt ihr denn schon mal euch Gedanken darüber gemacht, dass er eigentlich auch Hämophilie haben könnte? Und in dem Moment ist mir erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich ja mich überhaupt gar nicht damit beschäftigt hatte. Ich wusste nicht, was bedeutet das jetzt? Kann das Kind eine normale Kindheit führen oder nicht? Klar, ich kannte deinen Onkel, aber ich wusste ja nicht, wie er aufgewachsen ist oder wie er in seinem Alltag tatsächlich so lebt. Und ja, das war dann erstmal so ein kleiner Schockmoment, sag ich mal.
Ja, für mich, ich hatte das schon mit mir ausgemacht, für mich war das überhaupt kein Problem. Aber wir hatten darüber tatsächlich so noch gar nicht gesprochen, genau, weil das für mich halt Normalität war. Und dann mussten wir erstmal miteinander darüber sprechen, was es denn für Bedeutung für uns hat und wie wir damit umzugehen haben.
Warum hast du das als Schock empfunden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil man das erstmal einfach damit gleichsetzt, okay, das Kind ist krank. Mhm. Man hat dann diese Vorstellung im Kopf, das Kind ist krank, wie gehe ich jetzt damit um? Dass es dann hinterher eigentlich gar nicht so große Einschnitte im Leben hat, das ist einem in dem Moment gar nicht bewusst, einfach weil man sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat.
Das war also mehr die Unwissenheit,
genau, die Unwissenheit,
zu der Unsicherheit oder zum Schockempfinden geführt hat. Und ihr habt das gelöst über zunächst gemeinsame Gespräche oder habt ihr euch noch Informationen oder Hilfe von außen geholt?
Wir haben tatsächlich sehr viel miteinander gesprochen. Wir haben uns, meine Mutter hat uns sehr viel Infos gegeben, wie es früher mit ihrem Bruder war. Dann von meiner Tante, da haben wir sehr, sehr viele Infos bekommen. Die hat selber auch eine betroffene Tochter und einen betroffenen Sohn. Und von der haben wir sehr, sehr viel erfahren, die uns auch sehr viel, insbesondere dir, sehr viel Angst genommen hat. Genau. Weil man hat ja, also so kam es mir vor, dass man immer im Kopf hatte, der ist krank, wenn da irgendwas passiert, wird er verbluten. Dass das gar nicht so ist. Also das suggeriert das immer, Bluterkrankheit blutet schnell, verblutet vielleicht auch schnell. Aber das ist ja tatsächlich gar nicht der Fall.
Genau, und im Gerinnungszentrum sind wir auch gewesen damals.
Genau. Ihr wart auch hier, ne? Ihr wart auch bei mir und da haben wir dann letzten Endes dann miteinander gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welcher Schwangerschaftswoche warst du da schon?
Das war relativ spät. Ich glaube, so in der 30. war das.
Genau, ich kann mich daran erinnern. Du kamst hochschwanger bei mir. Geil.
Genau, genau.
Ja. Und offensichtlich hat sich das ja alles um 180 Grad gedreht, vor allem auch bei dir.
Auf jeden Fall.
Wann war denn so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, ich habe jetzt keine Bedenken, ich freue mich auf das Kind und es wird alles super?
Tatsächlich nach den Gesprächen war das erste Mal der Zeitpunkt, dass ich wirklich gesagt habe, ich freue mich auf das Kind, es gibt gar keine Diskussion darüber. Es stand ja immer im Raum, zu 50% könnte er jetzt betroffen sein, zu 50% hat das nicht. Und als wir dann nach der Geburt erfahren haben, er hat's, war das auch erstmal okay für mich. Gedanken gemacht habe ich mir dann die ersten Male erst wieder, als dann tatsächlich der Kleine mal gestürzt ist, sich gestoßen hat und so weiter. Und dann hat es auch erstmal so ein paar Erfahrungen gebraucht, bis man dann auch wieder so ein bisschen ruhiger damit umgegangen ist. Aber alles in allem hat sich das dann doch wirklich um 180 Grad gedreht.
Und wir sind ja dann relativ zügig auch schon mit einer Alternativtherapie haben wir begonnen, glaube ich. Ne? Wir haben ja relativ schnell Emicizumab, also Hemlibra, haben wir gestartet und sind darüber, glaube ich, haben wir den Einstieg erstmal gefunden, glaube ich.
Ja.
Oder wir haben am Anfang haben wir noch mal, glaube ich, ein paar Mal Gerinnungsfaktor, glaube ich, gehabt.
Und dann wurde auf Hemmkörper getestet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann kam raus, dass er Hemmkörper hat.
Nee, ich glaube, er hatte keinen Hemmkörper. Ich glaube, er hatte die Gefahr für einen Hemmkörper.
Genau.
Er wurde im Krankenhaus, wurde Blut abgenommen?
Mhm. Genau, im Krankenhaus wurde trotz Warnung im Kopf Blut abgenommen. Das hat dann leider zur Folge gehabt, dass ein Hämatom sich gebildet hat. Und daraufhin musste er dann mit Octanat gespritzt werden mehrfach. Und dadurch, dass es...
Genau, weil wir dann natürlich die Gefahr gesehen haben.
Genau.
Weil in der Familie gab es schon ein Kind mit einem Hemmkörper, glaube ich. Das war genau das eigentliche Problem. Haben wir uns dann entschieden, weil wir dann Sorge hatten, wenn wir dann mehrfach spritzen müssen, haben wir dann letzten Endes nochmal getestet und geguckt, es war kein Hemmkörper, sind dann aber auf die Therapie mit Emicizumab Hemlibra übergegangen, genau, weil wir gesagt haben, Mensch, nicht, dass wir das Risiko erhöhen, hier einen Hemmkörper tatsächlich zu bekommen. Das war der Grund, warum wir dann tatsächlich dann auf Emicizumab umgestiegen sind, haben dann aber, glaube ich, parallel Octanate immer mal wieder gespritzt, um ihn dran zu gewöhnen.
Mhm, genau.
Ich glaube, alle 10-12 Tage war das, glaube ich, ganz am Anfang.
Genau.
Wie war das für dich, Stefan?
Erstmal befremdlich tatsächlich. Also vor allem, als wir dann die Heimtherapie später ja auch begonnen haben und dann selber angefangen haben zu spritzen, das war schon, also etwas, das konnte man erstmal gar nicht so begreifen. Ist aber auch relativ schnell zur Routine geworden tatsächlich. Also da gewöhnt man sich sehr schnell dran, muss ich sagen.
Wer spritzt von euch?
Wir beide.
Beide. Mhm.
Und dann, glaube ich, ist so ein Punkt, so ein Drehpunkt passiert. Wir hatten ja parallel das gemacht. Das machen wir heute zum Beispiel ganz selten. Wir lassen immer die Kinder jetzt nur noch eigentlich auf Emicizumab letzten Endes laufen. Aber hier, weil wir die Sorge des Hemmkörpers hatten, haben wir es tatsächlich auch parallel gemacht. Und dann seid ihr irgendwann mal in die Ambulanz gekommen und hast mir dann von eurem Sohn gesagt, das eine findet er ganz blöd, das Spritzen.
Ja, also wir haben generell unter Hemlibra festgestellt, dass sobald die Wirkung nachließ, wurde er immer so extrem unleidlich. Ich meine, er war damals erst ein paar Monate alt, aber man konnte anhand von seinem Verhalten halt einfach feststellen, dass die Wirkung aufgebraucht war. Dann haben wir das erhöht, das wurde aber immer mehr, dass man gemerkt hat, das reicht halt einfach nicht. Und dann sind wir hier hingekommen, haben dann mit dir gesprochen und dann wurde relativ schnell dann auf das Octanat umgestellt und dann hat man tatsächlich diese Stimmungsschwankungen, unter denen er litt, sind dann entfallen.
Das ist interessant, ne?
Unglaublich,
weil, ja. Ja, aber es ist interessant, weil er hatte einen sehr guten Spiegel gehabt und eigentlich haben wir gedacht, Mensch, eigentlich ist alles gut, aber es gibt ja eben tatsächlich Patienten und Kinder, wo wir sagen, das reicht tatsächlich nicht aus und die hat es tatsächlich nicht ausgereicht und deswegen auch die Umstellung dann eben nur auf den Faktor, muss man sagen. Und das hat er auch toleriert mit den intravenösen.
Das hat er total gut gemacht, ja.
Das war besser als unter dem anderen Präparat. Einfach dieses subkutane Spritzen hat ihm gebrannt. Also beim Reinspritzen unter die Haut hat er immer so ein Brennen gehabt und das hat man gemerkt. Also auch als er schon klein war, mochte das überhaupt nicht.
Interessant, ne? Wobei man immer denkt, dass unter die Haut spritzen geht auch ganz schnell, das müsste ja, aber das hat er für sich selber
ganz furchtbar.
Ja. Interessant. Und das, wie alt war er da?
Boah, wir haben ja schon sehr früh angefangen, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr.
Wir haben angefangen, da war er ungefähr ein Jahr alt und wir haben, glaube ich, das gespritzt bis zum zweiten Lebensjahr ungefähr.
Mhm. Und dann haben wir es abgesetzt und waren dann nur noch auf der intravenösen Gabe, sind wir umgestiegen, ne?
Ja. Jetzt ist er ja 4,5 Jahre, meine ich, ne, habt ihr eben erzählt. Seid ihr schon mal verreist?
Ja, wir waren schon in Frankreich, wir waren in Deutschland unterwegs, überall. Das war es tatsächlich.
Jetzt geht's nach Kroatien.
Jetzt geht's nach Kroatien, genau. Ja.
Und das ist für euch auch vom Kopf her kein Thema?
Nee, überhaupt nicht. Also am Anfang, klar, wir haben es tierische Sorgen gemacht, dass bloß eine Kinderklinik in der Nähe ist, ein MRT in der Nähe ist, ein Gerinnungszentrum und ein Kinderarzt, also dass bloß alles in der Nähe ist, obwohl wir ja selber spritzen konnten.
Auch mal dabei.
Ja. Genau.
Also wir haben echt auf alles geachtet und mittlerweile sind wir sehr entspannt. Wir können selber spritzen und
ist
dann
auch
fahren wir. Ja, genau.
Und ihr seid die Profis.
Ja, dann machen wir uns keine Sorgen.
Hast du mit ihm schon mal gegen Ball getreten?
Ja, klar.
Also keine Angst vor dem Fußball.
Ja. Nein, macht er auch sehr gerne. Also er spielt sehr gerne mit dem Ball.
Sehr schön. Zurückblickend, waren die Bedenken, die du hattest, gerechtfertigt?
Überhaupt
oder waren
nicht.
Sie hilfreich, um mit der Situation umzugehen?
Die Bedenken waren überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich glaube, hilfreich waren sie auch nicht unbedingt. Man hat sich gerade so die ersten Male, wenn so die ersten Stöße gewesen sind, dann doch so ein bisschen auch reingesteigert. Es hat nachher dann geholfen, entspannter einfach an die ganze Sache ranzugehen und einfach mal zu gucken, was da jetzt so auf einen zukommt und es dann einfach so zu nehmen, wie es kommt. Und wenn dann was passiert, ja, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Mhm. Und dann ist auch in der Regel alles gut. Mhm.
Susanne, schön, so eine Geschichte mal zu hören. Ne? Wir haben ja viele Geschichten auch thematisiert, weil man es eben auch liest oder weil andere darüber sprechen, wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft, haben versucht, darüber den Menschen die Sorgen zu nehmen, aber ich glaube, so Geschichten helfen enorm.
Deswegen auch enorm, denn hier ist die Geschichte ja bekannt in der Familie und letzten Endes, da siehst du, wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig Gespräche sind. Gespräche innerhalb der Familie, Gespräche mit dem Gerinnungszentrum, mit Ärzten und Gespräche auch mit dem Sohn letzten Endes. Du siehst, der Sohn hat eine gewisse Therapie auch für sich nicht als gut empfunden. Eltern haben darauf reagiert, haben auf bestimmte Reaktionen auch sofort mit uns gesprochen und wir haben reagiert, die Therapie umzustellen. Das heißt, Kommunikation, aufmerksam sein, das hilft viel. Wir hoffen, dass wir jetzt mit dieser Geschichte, da möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei euch, dass wir anderen Eltern die Sorgen und auch das Kommunizieren auch anregen, wenn dann tatsächlich mal Fragen sein sollten.
Ne? Genau, und dass es halt irgendwann ein völlig normales Leben ist. Und das hast du ja so schön erzählt mit dem Onkel, das war einfach normal. Genau, man hat nicht drüber gesprochen, weil es einfach da war. Und es wird wahrscheinlich bei euch irgendwann auch so sein.
Genau.
Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja, gerne.
Danke für die Einladung.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn. Mit freundlicher Unterstützung von Sobi. Swedish Orphan Beiwater.